Deutschlandfunk. Der Tag.
Seit heute ist es also offiziell. Finnland will in die NATO. Das hat der finnische Präsident mitgeteilt. Und zwar schriftlich in ein paar ganz knappen Sätzen.
Eine NATO-Mitgliedschaft würde Finnlands Sicherheit stärken. Als Mitglied der NATO würde Finnland die gesamte Verteidigungsallianz stärken. Finnland muss sich unverzüglich um die NATO-Mitgliedschaft bewerben.
Ein NATO-Beitritt von Finnland, das ändert natürlich einiges. Nicht nur für Finnland selbst, sondern auch für die NATO. Wir analysieren das heute ausführlich mit unserem NATO-Korrespondenten in Brüssel, mit Klaus Remme. Und wir sprechen außerdem über Inseln in der Nord- und in der Ostsee. Orte wie Amrum, Sylt oder Rügen. Die meisten von uns kennen solche Orte nur als Urlaubsziel. Aber die deutschen Inseln haben mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Wirtschaftlich, klimaschutztechnisch. Darum geht es ab heute auf der Inselkonferenz auf Rügen. Mit dabei ist auch der Bürgermeister von Helgoland. Mit dem habe ich vorhin gesprochen. Hören wir im Teil 2 heute. An diesem Mittwoch, dem 12. Mai 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Klaus, grüß dich. Hi, Tobias hier.
Tobias, hallo.
Klaus, Finnland hat es also heute offiziell gemacht. Das Land will NATO-Mitglied werden. Das kam jetzt nicht wirklich überraschend, oder?
Nee, das kam nicht überraschend. Aber noch während ich das so fast flapsig sage, muss man natürlich sagen, es ist natürlich historisch. Es ist ein großer Schritt, der vor wenigen Wochen vor Kriegsausbruch in der Ukraine nicht denkbar gewesen wäre. Denn wir haben seit vielen Jahren gesprochen, seit Jahrzehnten. Alexander Stubb, ein ehemaliger Minister in Finnland, der twitterte heute, auf diesen Tag habe ich 30 Jahre lang gewartet. Ich habe mit NATO-Botschaftern gesprochen in den letzten Tagen, die mir gestandene Botschafter, die mir sagten, ich hätte nicht erwartet, dass ich zu meinen Lebzeiten den NATO-Beitritt Finnlands noch mitbekomme. Also, wenn man sich den Verlauf der letzten Wochen seit Kriegsausbruch anguckt, nicht überraschend, denn seitdem ist es eben eine völlig andere Welt auch für die Finnen. Aber im Großen und Ganzen gesehen natürlich ein riesiger Schritt für Finnland und für die NATO.
Wie genau begründet denn Finnland jetzt diese Entscheidung?
Also es kam ja zufällig, dass der finnische Außenminister heute Rede und Antwort gestanden hat im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Man könnte meinen, das ist eine großartige Choreografie, dass der Präsident dort auftritt und der Außenminister schon mal in EU-Kreisen erklärt, was Sache ist. Hat er auch getan, aber geplant war dieser Termin seit Januar und er sollte eigentlich um die Arktispolitik gehen. Da kann man mal sehen, der Pekka Haavistö sagte, ja, Arktispolitik auch wichtig, aber im Moment gibt es dringendere Themen und ist dann schnell auf diese Entwicklung umgeschwenkt. Wie hat er es begründet? Er hat gesagt, für uns ist seit Kriegsausbruch diese Welt eine völlig andere, für uns Finnen. Wir haben es mit einem Nachbarn zu tun und dann hat er mehrere Punkte genannt, unter anderem, der bereit ist, enorme militärische und politische Risiken einzugehen, der große militärische Kapazitäten hat, um diese Risiken auch wahrzunehmen, der rhetorisch mit dem Einsatz von Chemie- und Nuklearwaffen droht, der für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht wird. Und all das zusammen unter dem Strich verändert das Sicherheitsumfeld für uns Finnen. Und deshalb, und das sehen wir ja nicht nur in Umfragen, sondern auch in wirklich gründlichen Erwägungen der politischen Gremien, eine neue Welt und den Wunsch nach mehr Schutz und in diesem Fall durch die NATO.
Was hört man denn heute aus der NATO dazu?
Ich möchte sagen, also es ist Freude. Eigentlich kann ich das nicht anders interpretieren. Ja, da war sehr viel die Rede von Geschichte, von historischer Entscheidung. Du hast eben gesagt, hat es offiziell gemacht. Es fehlt natürlich noch das letzte bisschen, damit auch die NATO agieren kann. Deswegen hat auch der NATO-Generalsekretär immer noch im Konjunktiv gesprochen, hat das Ganze begrüßt, hat einen unkomplizierten und schnellen Beitrittsprozess in Aussicht gestellt. Aber noch fehlt eben dieser, ich vermute, es ist ein Brief, der dann diesen Beitrittswunsch formal macht. Innerhalb der NATO ist hier ich will sagen, geschlossen Zustimmung, vielleicht mehr, vielleicht mal weniger begeistert zu verspüren. Und auch in der EU, in den EU-Kreisen war das heute so, in dieser Ausschusssitzung, die der polnische Abgeordnete Waschikowski leitete, der wühlte auch gleich Geschichte. Er erinnerte an den Winterkrieg 1939, den Angriff der Sowjetunion auf Finnland und sagte, die Parallelen sind offensichtlich, die Parallelen des Widerstands der Finnen damals und der Ukrainer heute, also hat sofort einen Bezug zum aktuellen Konflikt gezogen. Der Abgeordnete Michael Gahler, CDU, bemühte sich, ein paar finnische Worte zu sagen und sagte auf Finnisch, liebe Freunde, willkommen auf der sicheren Seite. So hat er es ausgedrückt. Reinhard Bütikofer hat gesprochen, für die Grünen Unterstützung vermittelt und hat gesagt, ein chinesisches Zitat, ein chinesisches Sprichwort bemüht, demzufolge Wladimir Putin einen Stein angehoben habe, der ihm selbst auf die Füße gefallen ist.
Klaus, jetzt hören wir heute außerdem aus Moskau, war jetzt sicher auch zu erwarten, den Kommentar, das ist eindeutig eine Bedrohung, dieser Schritt. Wenn Finnland in die NATO eintritt, das sieht man in Moskau als Bedrohung an. Gibt es niemanden in der NATO, der da jetzt sagt, Moment, das könnte möglicherweise auch ein riskanter Schritt sein, dieser NATO-Beitritt von Finnland?
Also es sind ja erst ein paar Stunden, seitdem es wirklich Reaktionen hagelt. Und da, ich würde sagen, nicht nur überwiegen diese positiven Reaktionen. Ich habe keine negative vernommen. Ich habe natürlich sofort auch an Ungarn gedacht. Ungarn und Budapest, entweder durch eine traditionell russlandfreundliche Politik, immer dabei, EU-Sanktionen zu verdünnen, aufzuweichen oder aber jetzt für sich Ausnahmen zu reklamieren, wenn es um das Ölembargo geht. Wenn man sich im Kreise der NATO-Botschafter umhört und fragt, ob Ungarn auch diesen Prozess aufhalten, zerstören, zumindest verzögern könnte, dann glauben alle, dass ein Land mit einer Vetodrohung schlicht nicht durchkommt im Kreise dieser 30 Nationen. Insofern kann man wirklich von Übereinstimmung und von positiver Reaktion reden. Du hast natürlich recht. Eines ist ja auch auf dem Papier und auf der Karte offensichtlich, die gemeinsame Grenze zwischen der NATO und Russland verdoppelt sich. Es kommen 1340 Kilometer finnische Grenze hinzu. Dass das die Sache bei einem Russland, so wie wir es in den letzten zwei Monaten kennengelernt haben, nicht sicherer macht. Das kann ich mir vorstellen. Doch aus finnischer Sicht, und im Moment handelt es sich ja um einen Beitragswunsch der Finnen, ist viel klarer zu erkennen, um wie viel schutzloser ein Land dasteht. Und die Ukraine kann nach dem Verzicht auf Atomwaffen ein Lied davon singen, dass keine Verbündeten hat, die in der Weise Beistand leisten würden, wie es der Artikel 5 der NATO ausdrückt.
Mhm. Natürlich, aus finnischer Sicht verstehe ich jetzt auch. Ich frage mich allerdings tatsächlich, für jemanden, der sich mit der NATO beschäftigt, so wie du das gemacht hast, wie siehst du diese Sache? Könnte man möglicherweise sagen, es ist jetzt kein besonders günstiger Zeitpunkt für solch eine NATO-Norderweiterung. Diesen Begriff habe ich heute mal irgendwo in den Nachrichten gehört. Ist es möglicherweise kein günstiger Zeitpunkt, um Russland jetzt sozusagen zu zeigen, hier, wir sind euch nicht entgegengekommen bei der NATO-Osterweiterung. Wir würden auch niemals etwas davon rückgängig machen. Im Gegenteil, wir machen die NATO jetzt sogar noch ein bisschen größer.
Ja, aber die NATO versteht sich als ein Bündnis, das offen ist für neue Mitglieder. So steht es im Washingtoner Vertrag. Es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden, aber im Prinzip steht es jedem europäischen Staat frei, sich um eine Mitgliedschaft zu bewerben. Und dann wird geschaut, und da gibt es sicher Faktoren, und das haben wir ja bei Beitrittswünschen von Kandidaten der letzten Jahrzehnte gesehen, da muss intern reformiert werden, da wird auf die Grenzkonflikte geschaut, da schaut man auf die wirtschaftlichen Kapazitäten, und all dies bedingt dann die Voraussetzungen und ein schnelles Ja oder Nein. Aber im Falle von Schweden und Finnland wäre es ja geradezu absurd, dass ein nordatlantisches Verteidigungsbündnis in dem Moment, wo lebendige Demokratien, wirtschaftlich stark, militärisch erfahren, für eine Mitgliedschaft, um eine Mitgliedschaft werben, dieses Werben aufgrund der sicherheitspolitischen Situation mit einem Nein zu beantworten, das kann ich mir in diesen beiden Fällen nicht vorstellen. Das ist einfach zum Beispiel beim NATO-Wunsch der Ukraine, und das haben ja die Spitzenpolitiker in Kiew inzwischen eingesehen, völlig anders gelagert.
Lass uns nochmal zurückkommen auf die NATO, Klaus. Du hast Schweden auch schon genannt. Bei Schweden können wir jetzt in den nächsten Tagen einen ähnlichen Schritt erwarten wie heute von Finnland, dass in Schweden die Regierungschefin sagt, ja, wir wollen, wir werden um Beitritt ersuchen.
Davon gehen alle aus. Es ist natürlich, das hat Jens Stoltenberg heute auch klar gemacht, eine souveräne Entscheidung eines jeden Staates. Insofern muss man rein auf dem Papier diese beiden Staaten als getrennte Bewerbungen sehen. Aber alle in der NATO gehen davon aus, dass es sich um zwei Bewerbungen handeln würden und auch, dass sie zeitgleich kommen. Das ist nicht ganz unwichtig, denn würde Zeit liegen zwischen diesen zwei Bewerbungen, dann wäre ja das eine neue Mitglied möglicherweise sogar während des Beitrittsprozesses noch gezwungen, durch Ratifizierungen am Beitritt des anderen Mitgliedlandes mitwirken zu müssen. Das hätte prozedurale Hürden, die vielleicht etwas höher sind als in diesem Fall, wenn Schweden und Finnland gemeinsam diesen Wunsch äußern. Es ist völlig klar, und Niinistö, der Präsident, der finnische Präsident, hat es ja deutlich gemacht in seiner Ansage an Wladimir Putin und an Russland zu sagen, das haben Sie verursacht, dass die öffentliche Meinung in beiden Ländern, er hat sich ja nicht für Schweden gesprochen, aber da ist es ja analog so, die Meinung so drastisch gekippt ist von einem 20% Zustimmungslevel auf inzwischen über 70% in Finnland.
Gut, Klaus, dann sag uns noch, wann könnte es soweit sein, dass Finnland und Schweden tatsächlich NATO-Mitglied werden?
Also die längere Phase ist sicherlich der sogenannte Ratifizierungsprozess, denn wenn das sogenannte Beitrittsprotokoll unterschrieben ist zwischen der NATO einerseits und den neuen Mitgliedern andererseits, dann beginnt das Verfahren in 30 Staaten. Und das sind völlig unterschiedliche Hürden. Mal ist ein Parlament beteiligt, mal gibt es sehr hohe Hürden, wie zum Beispiel in Washington eine Zweidrittelmehrheit des US-Senats, die erforderlich ist. Zunächst einmal muss, ich sagte das eingangs eben, der Beitrittswunsch schriftlich vorliegen. Dann wird man sich im Nordatlantikrat damit befassen. Und zwar sehr, sehr schnell. Da wird man nicht warten auf einen NATO-Gipfel in Madrid Ende Juni, sondern man wird sehr schnell diesen Beitrittswunsch positiv bedenken und danach Verhandlungen oder Gespräche führen, die in Beitrittsgesprächen formal in Brüssel abgehandelt werden. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Der Washington-Vertrag, der praktisch das Dokument ist, das als Grundlage für Beitrittsverhandlungen dient, ist nicht lang. Da geht es nicht etwa um Hunderte oder gar Tausende von Seiten, wenn es hier um EU-Verhandlungen, EU-Beitritte geht. Das ist alles viel komplizierter als bei der NATO. Beitrittsgespräche in Brüssel können pro Land möglicherweise sogar nur einen einzigen Tag dauern, in dem die wesentlichen Bedingungen politischer, militärischer, wirtschaftlicher Natur abgehandelt werden. Wir vergessen ja nicht, dass das bereits sehr, sehr enge Partner der NATO sind. Mit Personal beim Kommando, auch in Brüssel, von Schweden und Finnen, die zusammenarbeiten mit der NATO, in diesem Fall nicht als Mitglieder, sondern als Partner.
Könnte also sein, dass es noch dieses Jahr soweit ist?
Ich vermute das, jawohl. Ich glaube, dass, wie gesagt, diese Gespräche schnell stattfinden, dass dann am 28. bis 30. Juni, wenn die NATO in Madrid zusammenkommt, Schweden und Finnland schon als sogenannte Invitees auf Englisch, also als Beitrittskandidaten teilnehmen werden. Sie sind ja sogar schon am Wochenende jetzt beim informellen Treffen der NATO-Außenminister in Berlin dabei. Zumindest an den Programmpunkten nehmen sie teil, in denen es um sie gehen wird, nicht überraschend. Und wenn dann die Ratifizierungsphase angelaufen ist, das hat schon weit über ein Jahr gedauert im Fall von Schweden und Finnland, wird das sehr viel schneller gehen.
Finnland will also ganz offiziell in die NATO. Schweden könnte in den nächsten Tagen oder wird vermutlich in den nächsten Tagen folgen. Klaus Remme hat das genau für uns analysiert. Klaus, danke dir vielmals.
Gerne, Tobias. Tschüss.
Inseln wie Sylt, Jüst, Rügen oder Langeoog, die gehören zu den Top-Reisezielen und werden bei Urlaubern immer beliebter. Das sind regelrechte Sehnsuchtsorte, sagt der Bürgermeister von Helgoland, Jörg Singer. Mit ihm habe ich vorhin telefoniert. Und wir haben nicht nur über tollen Urlaub geredet, sondern vor allem über die Probleme, die die Inseln heute haben. Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und natürlich steigende Preise. Die machen sich bei Inseln ganz besonders bemerkbar. Anlass für dieses Interview heute ist die sogenannte Inselkonferenz. Da treffen sich ab heute Vertreter der deutschen Inseln auf Rügen. Jörg Singer ist mit dabei und ich wollte erst mal von ihm wissen, sein Job, Bürgermeister von Helgoland, ist es eigentlich ein Traumjob?
Ja, es ist schon, weil er sehr, sehr vielseitig ist. Wir sind ja die Insel, die sehr weit draußen ist. Das hat besondere Herausforderungen, aber auch einen besonderen Charme. Also die Sehnsucht der Menschen, die so weit rausgehen wollen ins Meer, das gibt schon eine ganze Menge tolle Themen, aber auch eine ganze Menge tolle Herausforderungen, die sich mischen. Und das ist eine gute Mixtur mit Meeresluft.
Wie ist denn Ihre Insel Helgoland durch die letzten beiden Jahre gekommen, durch diese Corona-Zeit?
Also psychologisch haben wir natürlich die gleichen Ebbe und Flut, die Hochs und Tiefs mitgemacht, wie an vielen anderen Orten in der Republik auch. Wir sind aber trotzdem relativ gut durch diese Zeit gekommen. In den ersten Phasen, ich sag mal die ersten anderthalb Jahre, hatten wir eine ganz geringe Infektionslage. Wir waren also nie gesundheitlich gefährdet. Die Rohstoffzulieferung hat auch funktioniert mit unseren Großhändlern und unseren Reedereien, die da mitgespielt haben. Und wirtschaftlich waren es natürlich Einbußen und das, was schwierig war für alle. Aber insgesamt gab es auch Förderunterstützung von Bund und Land. Und auch die Helgoland hat da ein bisschen was getan, hat die Verkehrsanbindung gestützt beispielsweise, dass da nicht jetzt der Faden abreißt. Und von daher blicken wir jetzt nach vorne.
Wie haben Sie das hinbekommen mit Gesundheitsversorgung? Mussten viele Leute zur Behandlung aufs Festland?
Nein, wir hatten keinen wirklich kritischen Fall. Wir haben schon die Möglichkeit, in unsere Festlandskliniken innerhalb von 45 Minuten mit dem Helikopter ausgeflogen zu werden. Wir haben quasi immer so ein bisschen geschaut, wie ist das Infektionsgeschehen in der Küstenklinik in Heide oder Bremerhaven, Cuxhaven, Stade. Und da sind wir haben eine eigene Klinik auf Helgoland. Und das ist nie in einem kritischen Bereich gewesen. Wir haben aber auch die Gästezahlen gedrosselt. Das war für die Reeder schwer, weil sie durften dann eben nicht 500 Gäste mitnehmen, sondern in den kritischen Zeiten einfach nur 200. Aber in dem ganzen Zusammenspiel hat uns das Miteinander unterhalb der wirtschaftlichen Interessen auch ein gutes Stück näher zusammengebracht.
Jetzt haben wir die nächste Herausforderung nach Corona, Inflation, vor allen Dingen steigende Benzinpreise, steigende Transportkosten. Ich kann mir vorstellen, dass das für eine Insel sehr schwierig ist, die ja darauf angewiesen ist, dass jedes einzelne Stück, was dort gebraucht wird, jedes einzelne Produkt, jeder Liter Milch von weit her gebracht wird.
Ja, also wir haben, Helgoland hat eine Sonderstellung, weil wir mehrwertsteuerfrei sind. Allerdings können Sie immer 20-30% auf Lebenskosten draufpacken. Trinkwasser ist bei uns fünfmal so teuer beispielsweise, weil wir das selber produzieren. Also man hat da keine Wasserversorgung. Und das Leben, das, wenn man sich auf dem Festland ein Mittelklassefahrzeug leistet, das geht für das Leben zu Fuß oder auf den größeren Inseln per Fahrrad, geht dafür im Prinzip drauf. Aber wir machen uns natürlich auch Sorgen. Also wenn wir sehen, auch bei uns steigen die Wärmepreise jetzt deutlich an. Klar sind in diesen Zeiten aktuell, sind glaube ich die Inseln, weil sie sehr sicher sind, weil sie sehr naturnah sind. Auf der einen Seite sind wir ausgebucht dieses Jahr, auf der anderen Seite steigen die Kosten. Und die Frage ist natürlich, die stellen wir uns auch, bis zu welchem Zeitpunkt sind die Menschen noch bereit zu sagen, kann mir diesen Urlaub jetzt noch leisten, weil bei mir zu Hause sind die Wärmekosten und die Kosten zur Arbeit natürlich auch enorm gestiegen. Und ich hoffe, dass sich die Lage einfach möglichst bald wieder entspannt, was die Energie angeht. Werden wir diesen Umbau brauchen? Das diskutieren wir ja auch unter den Inseln in der Vernetzung. Aber da fragen wir uns auch, wo geht da die Reise hin und wo geht das dann wirklich in den roten Bereich?
Ist das jetzt auch ein Thema bei der Inselkonferenz, die ja heute startet?
Ja, das Thema Klima, Energieversorgung der Insel ist ein großes Thema. Also weil wir sicher sind, dass so, wenn man mit Familie Urlaub macht, WLAN im Hotelzimmer sein muss, wollen wir in Zukunft auch möglichst klimafreundlich diese Zeit genießen, wo wir Urlaub haben. Das heißt, möglichst mit einer Bahn zum Küstenhafen fahren und dann möglichst CO2-arm auf die Insel kommen. Und das zahlt ja beides ein, aufs Klima und auf die Geldbeutel, wenn wir stärker regenerativ sind und unabhängiger von diesen ganzen Marktschwankungen global, die wir ja erleben und die ja viele mich auch überrascht hat.
Herr Singer, wie kommt man denn CO2-frei auf eine Insel wie Helgoland? Wie soll das gehen?
Also noch geht das nicht. Wir haben seit 2015 ein LNG, das ist ein Flüssiggas. Da reduziert sich das CO2 schon mal um ein Viertel. Sie haben nicht mehr diese Abgase des Diesels. Und wir sind jetzt gerade, das war das erste Schiff in der Nordsee, aber Sie sehen jetzt gerade in dieser Technologie einige Fähren, die mit diesem neuen Kraftstoff fahren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann man das umstellen, wo der grüne Wasserstoff stärker drin ist? Forschungsschiffe, Bundesschiffe fahren mit Methanol beispielsweise. Da passiert in den nächsten 10 Jahren und so bis 2030 muss da auch viel passieren, glaube ich, eine ganze Menge. Und da haben wir natürlich als Insulaner allergrößtes Interesse dran.
Welche Forderungen haben Sie denn an die Politik in Deutschland, Sie als Inselvertreter?
Wir haben eine Resolution, die haben wir das erste Mal auf Helgoland verfasst. Da geht es zum Beispiel um Flächen. Flächen sind auf den allermeisten Inseln begrenzt. Und jetzt gibt es Inseln, die müssen sich Deiche bauen, also beispielsweise Föhr und Amrum, weil die sich gar nicht sonst vor den Stürmen schützen können. Und jetzt geht diese Fläche, die für den Küstenschutz drauf geht, da sagt der Naturschutz, nein, diese Naturschutzflächen darf man uns nicht entziehen. Das sind Inseln so Beispiele. Oder wie erhalten wir Wohnraumflächen, dass das Wohnen bezahlbar bleibt gleichzeitig. Also dass das Baugesetzbuch geändert wird, dass nicht der Ausverkauf der Inseln stattfindet. Also das sind einmal Bundesgesetze, aber wir müssen auch an die europäischen Gesetze ran, weil die gehen so ein bisschen an die 2.500 Inseln, die wir in Europa haben, so ein bisschen vorbei. Da ist zwar die Aussage, dass man uns alle unterstützen will, aber viele Gesetze, die beschränken uns eigentlich unsere Möglichkeiten und sind nicht in Inseln gedacht.
Herr Singer, wo Sie immer den Klimaschutz auch ansprechen, ich stelle mir da die Frage, wäre es nicht, wenn man Klimaschutz wirklich ernst nimmt, wäre es dann nicht eigentlich konsequent zu sagen, wir lassen das eigentlich besser mit dem Tourismus auf den Inseln, wir lassen die Inseln so, wie sie sind und schützen sie, aber überfluten sie nicht sozusagen mit Touristen, die darüber laufen und die möglicherweise auch noch einen gigantischen CO2-Fußabdruck mitbringen?
Die Frage des nachhaltigen Tourismus, das diskutieren wir natürlich auch. Also wie viel Tourismus tut gut und wie viel tut nicht gut. Aber wenn wir den Tourismus sozusagen komplett von den Inseln verbannen, das sind übrigens, glaube ich, fast 2 Millionen Menschen, die allein auf die Inseln fahren, die würden dann, glaube ich, alle rebellieren, wenn wir das tun würden, wenn wir die Gäste nicht mehr auf die Insel lassen. Ich glaube, wir müssen versuchen, dass wir das nachhaltig machen, dass wir nicht so viel Müll dabei produzieren, weil es sind ja auch Sehnsuchtsorte. Und in diesem verrückten Leben braucht es, glaube ich, Orte, ob das jetzt in den Bergen ist oder auf den Inseln, wo man um den Wahnsinn, den wir gerade erleben oder die letzten Jahre schon erlebt haben, auch mal 10 Tage die Seele baumeln lassen kann. Und beispielsweise die Küsten vor dem Nordfriesen, der Westküste Schleswig-Holstein, die sind auch zum Küstenschutz da. Also die haben auch eine Berechtigung, eine Funktionalität. Das sind auch Lebensräume. Wir sind im Wattenmeer, da sind Tiere, Artenvielfalt wird da erhalten. Es gibt eine ganze Menge. Und um nachhaltiger zu werden in unserer Gesellschaft, muss man das doch erleben können erstmal, sich das anschauen und dann vielleicht die Schlüsse für sich selber ziehen, wenn man irgendwo in einer Großstadt wohnt. Also ich glaube, die Variante zu Ende denken, also wir machen das auf alle Fälle nicht, weil wir das nicht für den richtigen Weg halten.
Jörg Singer ist der Bürgermeister von Helgoland und mit ihm habe ich gesprochen über die zweite deutsche Inselkonferenz, die heute beginnt. Herr Singer, vielen Dank.
Gerne.
Die Lage der deutschen Inseln und die NATO vor einer möglichen Norderweiterung. Das war der Tag heute an diesem 12. Mai 2022. Ich bin Tobias Armbruster. Danke und ciao.